Ich war 13 Jahre alt, als mein Vater gegründet hat. Und gerade die ersten 2 Jahre habe ich als so entbehrungsreiche Zeit für ihn, aber auch für uns als Familie in Erinnerung. Als ich ins Unternehmen gekommen bin, da war mein Vater das Gesicht des Unternehmens. Von Messen und so weiter kannte man ihn. Und für mich war es schon eines der großen Ziele, dass ich zum Gesicht des Unternehmens werde. Weil das natürlich auch in der Nachfolge wichtig ist, dass die Kunden dich als SK-Laser-Geschäftsführerin wahrnehmen. Ich habe das große Glück, dass mein Vater da ziemliche Charakterstärke hat, zu verstehen, dass es bedeutet, das Unternehmen zu verändern, von ihm abzulösen und dass er zurücktreten muss.
Schlaflose Nächte. Der Podcast für Familienunternehmen. Mit Hans-Jürgen Jacobs und Christian Mohr.
Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Schlaflose Nächte, dem Podcast über Familienunternehmen, die sich besonderen Herausforderungen stellen. Wir wollen dabei kritische Situationen beleuchten und herausfinden, welche kreativen Lösungen im Einzelnen gefunden wurden. Wir, das sind Hans-Jürgen Jacobs, ich bin Wirtschaftsjournalist, Buchautor und Volkswirt. Und an meiner Seite ist Christian Mohr, er ist Geschäftsführer bei Unternehmertum, Europas größtem Gründerzentrum. Christian, wie hast du denn heute Nacht geschlafen?
Ich würde sagen, solide. Im Vergleich zum letzten Mal, also ganz okay. Wie war das bei dir?
Ja, ich war 17 Tage auf Sri Lanka, bin erst Ende vergangener Woche zurückgekommen und bin noch ein bisschen gejetlaggt. Das heißt also, ich bin um 4 Uhr morgens richtig wach und kann dann schon nachdenken, wie wir unseren Podcast gestalten.
Sieht man dir nicht an. Sehr gut.
Wir haben heute einen interessanten Gast. Das ist Dina Reit aus der Geschäftsführung von SK Laser in Wiesbaden. Du bist vor 5 Jahren in das familieneigene Unternehmen eingestiegen und seit 2 Jahren sitzt du in der Geschäftsführung. Dein Vater Christoph Kolbach hat das Unternehmen seit 2005 entwickelt und aufgebaut. Hallo Dina.
Richtig, ja. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein.
Dina, erstmal schön, dass du bei uns bist in dieser heutigen Folge. Dein Mann hat uns ja vernetzt, uns beide, vor geraumer Zeit. Spannend, auch ein Unternehmer, dazu kommen wir wahrscheinlich nachher auch nochmal. Seitdem folge ich ja sehr rege auch deinem LinkedIn-Profil. Sehr spannender Content und du gibst da wirklich sehr hautnah Einblicke in das Leben einer Next-Gen in einer Branche, wo man jetzt nicht unbedingt weibliche Führungskräfte im ersten Schritt in Führungsrollen vermutet. Vielleicht ganz kurz, in einem der letzten Posts hast du geschrieben, jetzt in meinen 30ern merke ich, dass die Leichtigkeit etwas schwindet und alles ernster wird. Dina, wie hast du denn heute Nacht geschlafen?
Ich habe schon drauf gewartet, dass er mich das jetzt auch sagt. Eigentlich ganz gut, wobei es ist ja gerade Fastenzeit und ich faste und keine Ahnung, meine Leberentgiftung gerade total voranschreitet, aber ich habe so ein bisschen unruhig geschlafen, aber ganz okay, ja, ist in Ordnung.
Dina, wir wollen ja heute über Nachfolge sprechen. Das ist für Familienunternehmen ein dominierendes Thema. Es gibt immer wieder auch Beispiele, wo es nicht klappt und das dann gravierende Folgen hat, dass beispielsweise das Unternehmen sogar verkauft werden muss. Du hattest dich ursprünglich ja auch gar nicht so für Wirtschaft und Lasertechnik interessiert. Deine Firma stellt ja Lasermaschinen her, sondern du warst vor allen Dingen an Kunst interessiert, wolltest Kuratorin werden. Welche Überlegungen haben dich denn dann dazu geführt, diesen Weg zu verlassen und dich doch dem väterlichen Unternehmen zu widmen?
Ja, genau. Also ich wollte, als ich in der Schule war, niemals ins Unternehmen einsteigen. Ich habe immer hier auch gearbeitet, so als Schülerin und dann auch als Studentin im Büro und auf Messen war ich mit dabei. Aber irgendwie so meine Zukunft habe ich hier nicht gesehen. Ich habe irgendwie gedacht, ich möchte meinem Herzensthema mehr folgen und damals habe ich das eben im Museum gesehen. Ich habe aber nicht sofort diese Entscheidung getroffen fürs Museum, sondern habe erstmal mit meinem Studium in Wirtschaftswissenschaften angefangen und habe dann in meinem dritten Semester Wirtschaft noch das zweite Studium mit Kunstgeschichte und Philosophie dazu genommen. Also ich habe ein Doppelstudium gemacht, beides auch abgeschlossen. Und in der Zeit war es wirklich so, ich wollte Kuratorin werden. Ja, ich bin dann auch ins Museum für ein längeres Praktikum gegangen, war hier im Städel in Frankfurt, eines der Top-Museen Deutschlands. Und dann habe ich so ein bisschen aber gemerkt, das ist gar nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also erstmal hatte ich unglaublich wenig mit Kunst zu tun. Ich war da unter dem Kurator für zeitgenössische Kunst und habe aber eigentlich die ganze Zeit Excel-Listen und Word-Dokumente erstellt. Und dann habe ich auch irgendwie so gemerkt, du bist halt schon sehr fremdbestimmt. Also wenn der Künstler dann jetzt doch nicht die Ausstellung über sich haben möchte oder wenn der Leihgeber dir dann das nicht geben möchte. Und ansonsten bist du natürlich auch irgendwie in einem System drin von Museum und Stadt und so weiter. Ja, da habe ich mich irgendwie nicht gesehen.
Was war denn früher so abschreckend in der Jugend und Kindheit an dem väterlichen Unternehmen, weshalb du gesagt hast, das will ich nicht machen?
Ja, also das war ja so, ich habe die Gründung ja mitbekommen. Ich war 13 Jahre alt, als mein Vater gegründet hat. Und gerade die ersten zwei Jahre habe ich als so entbehrungsreiche Zeit für ihn, aber auch für uns als Familie in Erinnerung. Ne? Also das ist einfach kein Zuckerschlecken. Ich kann ja jetzt die Zahlen sehen von den ersten Jahren von SK Laser. Das war natürlich, das war erstmal Aufbau. Ne? Und dann auch, keine Ahnung, wir sind nicht mehr in Urlaub gefahren und irgendwie, mein Vater hat die ganze Zeit gearbeitet und ich habe das schon, als Kind kriegt man das ja schon mit, diese Dauersorgen, die man sich dann so macht. In der ersten Zeit klappt das und irgendwie ersten Mitarbeiter einstellen, die ganze Verantwortung und so. Also das habe ich alles miterlebt. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, das ist es nicht für mich. Aber dann, als ich es gesehen habe, wie die Arbeitsrealität im Museum ist, habe ich dann gedacht, boah, also ich möchte eigentlich schon gerne Unternehmerin sein, mein eigenes Ding durchziehen können und auch entscheiden können, mit wem ich arbeite, wen ich einstelle, in welche Richtung wir uns entwickeln als Unternehmen. Und jetzt hat letztens jemand zu mir gesagt, aber die vollkommene Freiheit hast du auch als Unternehmer nicht. Natürlich, ja. Kann auch mal sein, dass ein Kunde nicht sich wunderbar verhält, ja, sondern dass du da dann ein bisschen noch nacharbeitest, damit das irgendwie besser wird alles. Aber ich glaube trotzdem, dass der Freiheitsgrad, den du als Unternehmer hast, schon um einiges größer ist als zum Beispiel das, was ich eben erlebt habe.
Stichwort Freiheit, Dina. Da haben wir was, also gemeinsam, ich habe mich ja damals auch entschieden, nicht ins Familienunternehmen zu gehen, aus diversen Gründen. Deswegen schön, dir dazu zu hören. Jetzt bist du ja noch nicht ganz allein im Unternehmen, sprich dein Vater, der Gründer, ist ja immer noch da, also das immer in Anführungszeichen. Was mich interessieren wird und wahrscheinlich Zuhörer ist tatsächlich, wie ist denn das Zusammenspiel mit dem Vater? Gab es da auch mal schlaflose Nächte für dich, eben auch gerade in der Anfangszeit? Vielleicht nimmst du uns da auf die Reise mal ein bisschen mit, bitte.
Gerne. Also ich bin 2019 im Unternehmen eingestiegen. Das war dann nach meinem Masterstudium noch im Management. Und wir hatten gar keinen Plan, um ehrlich zu sein. Ja. Mit 27 von der Uni und saß ich bei meinem Vater mit dem Büro. Wir hatten dann noch so einen weiteren Tisch da reingestellt. Und dann habe ich einfach mal so zugehört bei dem, was er macht. Aber für mich war das ja der Jobeinstieg. Ja. Und dann habe ich da irgendwie an mich selber die Erwartung gehabt, innerhalb von kürzester Zeit alles zu können, was jemand kann, der seit Jahrzehnten in der Branche unterwegs ist. Das hat natürlich nicht funktioniert. Und nach zwei Monaten war für mich, muss ich ehrlich sagen, schon so ein Punkt erreicht, wo ich zu meinem Vater gesagt habe, du, entweder wir machen was ganz anderes, also wir gehen das anders an, oder wir lassen es. Aber so weitermachen können wir auf keinen Fall. Und wir haben uns dann entschieden, mehrere Sachen zu ändern. Also erstmal habe ich hier so ein Internship gemacht. Das heißt, ich habe mit jedem mal zusammengearbeitet und habe dann auch ein Jahr lang bei uns in der Konstruktion gearbeitet, also auf der technischen Seite. Weil da hatte ich noch viel zu lernen, viel aufzuholen und das hat mir auch viel Selbstvertrauen gegeben, als ich da besser und sattelfest war. Und dann haben wir uns eine Beraterin dazu geholt und diese Beraterin, die begleitet uns nach wie vor. Mit der treffen wir uns so alle 5 bis 8 Wochen und machen dann so einen Workshop zu dritt. Und dann gehen wir Sachen durch, wie zum Beispiel, wir haben am Anfang einen Meilensteinplan aufgesetzt. Wie lang soll eigentlich diese Nachfolge gehen? Was sind die einzelnen Schritte, die wir machen? Was muss ich noch lernen? Was sind die Aufgaben, die ich überhaupt übernehme? Genau. Also zum Beispiel Gesellschaftervertrag, Testament, was steht da überall drin? Das muss ja auch rechtlich alles auf sicheren Füßen stehen. Und dann aber eben auch so Aspekte wie, vielleicht hat man irgendwie mal eine Meinungsverschiedenheit oder sieht Dinge unterschiedlich. Und auch über solche Sachen haben wir gesprochen. Und ich kann das nur empfehlen, sich da extern nochmal jemanden dazu zu holen, der so die Schweiz ist dann am Tisch. Ja? Und auch so ein bisschen sagen kann, wie es ein guter Weg ist, zum Beispiel sowas zu tun, einfach aus Erfahrungen von anderen Unternehmen, weil wir alle machen wahrscheinlich die Unternehmensnachfolge nur einmal oder vielleicht zweimal in unserem Leben. Mhm.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, du schleppst deinen Stuhl ins Büro deines Vaters rein. Was war denn da für dich da der entscheidende Moment, dass du gesagt hast, so jetzt geht's so nicht mehr nach 2 Monaten?
Es gab nicht einen entscheidenden Moment. Es war einfach 2 Monate lang versuchen, das zu tun, was mein Vater tut. Aber die Basics haben halt einfach noch gefehlt. Ja, ich musste mir technisch erstmal Sachen aneignen. Ich musste erstmal die normalen Büroabläufe bei uns lernen. Das geht halt nicht einfach so. Ne? Also wie gesagt, ich habe 1 Jahr lang bei uns in der Konstruktion gearbeitet. Das ist ja auch echt ein bisschen Zeit, in der ich einfach mich einarbeiten musste. Und es war auch nicht, dass ich mich mit meinem Vater verkracht habe. Also wir verstehen uns ja ziemlich gut. Wir sind uns sehr ähnlich und wir haben uns sehr, sehr gerne. Das schon immer, aber durch die Zusammenarbeit sind wir nochmal ja enger aneinander gewachsen, muss ich schon sagen.
Mhm. Er hat sich gleich überzeugen lassen von deinen Anmerkungen, von deinen Wünschen?
Ich habe am Anfang noch nicht so viele Anmerkungen gehabt. Also ich habe erstmal, als ich dann gemerkt habe, das war ja so ein bisschen auch wie so ein Dämpfer, ja. Du kommst rein ins Unternehmen und denkst so, juhu, mir gehört die Welt, und auf einmal merkst du, ups, ich muss erstmal ein bisschen an der Basis arbeiten. Da habe ich erstmal dann gemerkt, okay, Schrittchen für Schrittchen, Dina, komm erstmal hier rein, und dass ich angefangen habe, das Unternehmen umzubauen, so dass es auf mich passt und dass es auch von meinem Vater ja gelöst werden kann. Die Schritte, die kamen erst, keine Ahnung, vielleicht nach 1,5 Jahren ungefähr, würde ich sagen. Da war ich dann auch Prokuristin. Und also mein Vater ist ja Januar 2023 in Teilzeit gegangen. Er arbeitet also jetzt Teilzeit, und dann habe ich die Gesamtverantwortung übernommen. Ich bin dann in sein Büro umgezogen, er ist in mein altes umgezogen. Und das sind ja so Schritte, die nacheinander kommen. Und da kann ich mich aber zum Beispiel dran erinnern, mein Vater ist ja ganz groß im Vertrieb und hat das irgendwie alles federführend in der Hand gehabt. Und ich habe dann eben angefangen, habe gesagt, Papa, wir müssen das ändern. Das darf nicht mehr so an dir als Person festhängen. Vertrieb muss gesichert sein. Und habe dann jemanden eingestellt. Und natürlich war das ziemlich schwierig für meinen Vater. Und ich weiß noch, wie er mir damals gesagt hat, Dina, wir machen das jetzt, weil du bist die Zukunft vom Unternehmen und du willst das, aber ich würde das so nicht machen. Mhm. Und das war für mich nicht einfach. Das war, da hatte ich dann schlaflose Nächte, ja, und habe echt drüber nachgedacht, dein Vater mit so viel Erfahrung, und ist das wirklich der richtige Schritt, den ich hier gehe? Bis jetzt hat es ziemlich gut geklappt, aber trotzdem sind diese Schritte, wo man sich ja in einer gewissen Art und Weise auch emanzipiert und eben nicht mehr die Tochter vom Vater ist, sondern Geschäftspartnerin, das sind Punkte, das ist auch eine Persönlichkeitsentwicklung, durch die man da durchgeht.
Wann wird denn seine Teilzeit enden?
2025. Also das ist eben in diesem Meilensteinplan, den
zum 20-Jährigen schaltet er dann ganz aus.
Genau, ja, genau, stimmt. Ja,
dann das übernimmt schön, die nächste Generation.
Richtig, ja.
Hast du dir eigentlich mal diese Geschichten angeschaut, wo die Nachfolge scheitert? Also ich denke jetzt mal an Fischer Dübel, wo dann der alte Unternehmer den Jungen, der alles anders machen wollte, dann Beratungsunternehmen reingenommen hat, dann abgeräumt hat. Oder die schwierige Nachfolge bei Faber-Castell beispielsweise, wo 2 Stämme sich gegenseitig bekriegt haben und es lange gedauert hat, bis hier eine Lösung gefunden wurde. Hast du dir sowas studiert, positive, negative Beispiele, um eigene Konsequenzen zu ziehen? War das für dich relevant?
Ja, ich habe mir sowas angeschaut, auch zum Beispiel Rossmann finde ich auch eine ganz interessante Sache. Und ich glaube, was wichtig ist zu sehen, Nachfolge ist Arbeit für beide. Und ich glaube, dass am Anfang ganz viele denken, dass es nur Arbeit für den Nachfolger ist. Und ich glaube, dass das auch einer der Fallstricke ist, der relativ häufig einschlägt, ja, dass die Leute eben denken, mein Sohn, keine Ahnung, der muss das jetzt mal schaffen und der muss sich mal richtig anstrengen, genauso zu sein wie ich. Und ich habe das große Glück, dass mein Vater da ziemliche Charakterstärke hat, zu verstehen, dass es bedeutet, das Unternehmen zu verändern, von ihm abzulösen und dass er zurücktreten muss. Also wir müssen das Unternehmen jetzt umbauen. Ich hatte vorhin das Beispiel mit dem Vertrieb gemacht. Und er geht diesen Weg mit. Ich mache auch sicherlich einiges und gebe mir furchtbare Mühe, aber mein Vater tut es eben auch, und das ist das Wichtige.
Die Regeln für den Nachfolger, die Nachfolgerinnen, wie sehen die aus? Auf der einen Seite darf man nicht zu schüchtern sein, man muss auch forsch gehen, aber man darf auch nicht nassforsch sein, auch nicht auftreten. Wie würdest du das beschreiben? Welche Anforderungen muss man da erfüllen?
Ja, guter Punkt. Also erstmal ist Respekt sehr wichtig. Ich kam hier als jüngstes Teammitglied rein und bin dabei, das Unternehmen nach meinen Vorstellungen umzubauen. Aber ich mache das in Zusammenspiel mit dem Team. Also das heißt, zum Beispiel haben wir jetzt die Dienstleistung bei uns im Unternehmen aufgegeben. Das ist etwas, was wir seit Anfang des Unternehmens gemacht haben, dass wir also für andere in Lohndienstleistung Dinge gelasert haben. Unser eigentliches Geschäft ist aber, Laser zu bauen und zu verkaufen. Das war, sage ich mal, so ein bisschen etwas, was nebenher noch gelaufen ist. Aber die Umsätze sind immer mehr geschrumpft. Es war ein furchtbarer Organisationsaufwand. Es geht da um sehr klein Geschichten. Gerade in der Urlaubszeit oder in der Krankheitsphase ist das super schwierig, da die Liefertermine zu schaffen. Und es hat uns im Endeffekt im Unternehmen ziemlich behindert. Ne? Sogar, dass dann hinterher manchmal der Maschinenbau ja Einschnitte machen musste. Und ich habe da lange mit Teammitgliedern drüber gesprochen, natürlich auch mit meinem Vater drüber gesprochen und wir haben jetzt die Entscheidung getroffen, diese Dienstleistung aufzugeben. Und das ist eine ziemlich große Veränderung, die auch personell eben ja Veränderungen mit sich zieht. Und das kann man nicht alleine gehen als Nachfolger. Du kannst nicht hingehen und einfach mal sagen, so und jetzt Dienstleistung weg. Ja, es hat was mit Respekt zu tun und Wertschätzung zu sehen, dass das Unternehmen jetzt schon ein bisschen läuft, ja, und da ganz schön viel auch richtig läuft. Und es ist eben nicht alles Schrott. Du musst erstmal schaffen, so viel aufzubauen und so viel am Laufen zu halten. Und ja, Sachen ändern und die dann auch gut zu machen, das ist auch schwierig. Also andererseits muss man sich auch trauen, dann Dinge anzupacken.
Dina, du hast ja vorhin erwähnt, es ist ein Spagat zwischen Tochter und Geschäftspartnerin oder Co-Geschäftsführerin. Mich würde interessieren, wann streitet denn Dina Reit mit ihrem Vater und worüber im beruflichen Kontext?
Wir streiten uns eigentlich nicht, sondern wir diskutieren. Aber wir diskutieren natürlich schon immer wieder. Was ja viele Leute so sagen, man muss eine klare Trennung zwischen Familie und Firma haben. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Gedanke, aber an der Realität vorbei. Auf jeden Fall ist es das bei uns. Wir haben eine ziemlich intakte Familie. Wir waren jetzt gerade zusammen Skifahren. Wir feiern Weihnachten zusammen. Also wir haben uns wirklich sehr gerne. Nicht nur mein Vater und ich, sondern auch meine Mutter und meine Schwester. Und natürlich kann es dann auch mal passieren, dass wenn man gerade zusammen Abend isst, dass dann irgendwie mal was über die Firma gesprochen wird. Meine Mutter arbeitet übrigens auch 2 Tage die Woche hier bei uns. Das heißt, schon mal 3/4 von dieser Kernfamilie eben ist wirklich hier im Unternehmen drin. Und mein Mann, der dann auch noch dabei sitzt vielleicht, der kriegt ja dann natürlich auch einige Sachen mit, weil ich ihm was erzähle oder er eben bei solchen Situationen auch dabei ist. Also das ist schon so, sowas kommt auch in die Familie mit rein. Aber wir versuchen immer wieder, wenn wir merken, das ist jetzt gerade irgendwie stressig für einen von uns, das dann wirklich aufzuschieben und zu sagen, hier komm, lass doch am Montag darüber reden, hat doch noch genug Zeit bis dahin. Oder ich weiß noch, als ich am Anfang in Urlaub gefahren bin und auch mein Vater, da haben wir quasi jeden Tag andauernd über alles gesprochen, während der andere im Urlaub war. Und da konnte man überhaupt nicht den Urlaub genießen. Ja. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das müssen wir auf jeden Fall ändern. Und jetzt, wenn der andere im Urlaub ist, dann natürlich haben wir trotzdem Kontakt miteinander, aber wir machen jetzt keine Standleitung nach Italien und erklären, was gerade überall in der Firma los ist.
Aber Firma geht vor Familie. Dieser alte Spruch gilt auch bei euch.
Nein, ich habe mich damals entschieden, als ich hier ins Unternehmen eingestiegen bin, dass für mich die Familie vor der Firma geht. Das mag vielleicht hart sein zu hören, aber mein Vater, meine Eltern sind mir so wichtig und ich möchte auch das nächste Weihnachten noch mit denen zusammen feiern können. Und deswegen habe ich damals, als ich eingestiegen bin und mir auch noch nicht so sicher war, wie das alles funktionieren wird, habe ich mir das vorgenommen. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, wir arbeiten da jetzt 5 Jahre schon zusammen. Die Situation ist nicht bei uns so, dass wir ein Entweder-Oder haben. Das funktioniert auch gut zusammen. Ich mache mir keinerlei Sorgen, dass ich nächstes Weihnachten nicht mit meinem Vater feiern kann. Und ich mache mir auch keinerlei Sorgen, dass ich nächstes Jahr nicht bei SK Laser nach wie vor arbeite.
Hast du denn ehrgeizige Wachstumspläne, jetzt wo du in die volle Verantwortung kommst, dass du der Firma nochmal richtig einen Push nach vorne geben willst?
Ich habe letztens mit jemandem drüber gesprochen und habe da so erzählt, ja, also natürlich möchten wir, dass wir uns weiterentwickeln, aber ich möchte erstmal uns gesund aufstellen, jetzt wo mein Vater rausgeht und ich möchte gucken, dass wir uns technisch weiterentwickeln und klar, dabei, die Zahlen müssen immer stimmen und wie gesagt, Wachstum, aber alles organisch und da meinte die andere Person zu mir so, ja, das ist, wenn man wirklich die Perspektive auf viele Jahrzehnte in einem Unternehmen hat und keine Aktionäre irgendwie hinten dran hat, die klopfen. Ja, aber so ist es tatsächlich bei mir. Also nein, ich möchte nicht die Expansion Umsatz mal 300 in den nächsten 5 Jahren hinlegen.
Vielleicht noch eine Anschlussfrage, Dina. Jetzt ist dein Vater, wie wir gerade von dir gehört haben, immer noch im Unternehmen und du übernimmst es dann nächstes Jahr zu eurem Jubiläum dann voll. Bereitet ihr euch auch auf diese Zeit vor? Weil aktuell kann er ja noch korrigieren. Danach ist es ja nur von außen korrigieren, was ein komplett neues Setup ist, eine andere Perspektive ist. Bleibt da noch ein Büro von deinem Vater in eurem Gebäude? Kommt er da immer noch vorbei? Die Fälle gibt es ja auch durchaus in der Wirtschaft, dass dann immer noch das Büro des Patriarchen im 2. Stock in der Mitte der Zentrale sitzt und jeden Morgen um 8 Uhr klingelt das Murmeltier und kommt in die Firmenzentrale. Das würde mich interessieren, wie es dann bei SK Laser läuft.
Oder wird er Chef des Beirats?
Ja, also ich glaube, mein Vater wird nach wie vor mir helfen, wenn ich ihn frage, aber er wird nicht hier sein Büro weiterhin haben und dann jede Woche hier hinkommen. Das sehe ich gar nicht.
Siehst du nicht so oder habt ihr geregelt auch?
Naja, also ich sag mal so, mein Vater wollte ja eigentlich am liebsten, dass ich schon längst komplett übernommen habe und er gar nicht mehr dabei ist. Ja? Also ich habe da gar keine Bedenken, dass er hier andauernd auf der Matte steht. Nö.
Sehr gut. Wo ist denn dein Vater ein Vorbild für dich? In einem Satz.
Bei ganz vielen. Also einmal ist es ganz klar das Durchhaltevermögen, auch in schwierigen Zeiten, die Unternehmertum immer bedeutet, in Führung und wie soll ich sagen, in diesem, ja, immer wieder einen Weg finden. Also auch das ist ja, was Unternehmertum ausmacht, dass du dir immer wieder auch neu überlegst, Dinge auf die Probe stellst und überlegst, ist das wirklich noch gut? Machen wir es vielleicht anders? Was könnten Wege sein? Und das finde ich ist schon, also da ist mein Vater kreativ und flexibel. Mhm. Ja, auch diese Flexibilität, ich meine, er ist jetzt 67, dass er nach wie vor so flexibel da ist, auch jetzt zum Beispiel das Unternehmen umzubauen, das ist schon cool.
Eine Anschlussfrage, Stichwort Weg, welchen Rat würdest du denn eigentlich dann anderen Next Gens geben? Ich lasse mal jetzt weiblich außen vor, einfach mal Next Gens geben, die jetzt auch vor der Nachfolge stehen oder die sie auch antreten. Was sind deine Top 3 Learnings, nennen wir es mal so englisch?
Ja, gerne. Also als erstes auf jeden Fall das Thema, lass dir ein bisschen Zeit. Wir haben am Anfang die Nachfolge so ein bisschen gerusht und haben so gedacht, okay, wir müssen das ganz schnell fertig machen und haben dann gesehen, wenn du dir ein bisschen Zeit lässt, dann kann das schon auch zu mehr Lerneffekten nochmal führen und das kann schon helfen. Mhm. Das zweite ist wirklich die Kommunikation. Es muss klar sein, dass das Arbeit für beide ist. Es muss klar sein, dass sich Dinge verändern, bis die Nachfolge wirklich vollzogen ist und aber auch, wie toll das ist. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, viele würden sich wünschen, im Unternehmertum jemanden an seiner Seite zu haben, dem man vollkommen vertraut, dem man immer fragen kann zu jeder Tages- und Nachtzeit und der einen komplett unterstützt. Ja. Also ich meine, das ist schon echt cool. Und
authentisch bleiben.
Ja, authentisch bleiben auf jeden Fall, ja, bei sich bleiben. Und auch noch einen Tipp, also das mit der Beratung, finde ich, ist schon so ein Learning, was sich bewährt hat bei uns.
Dina, du bist ja sehr aktiv bei Social Media. Wie viel Follower hast du im Augenblick bei LinkedIn? 50.000?
Nee, ich glaube so 45.000.
45.000. Hilft das dem Unternehmen oder hilft das dir?
Es hilft dem Unternehmen. Meine Priorität hat SK Laser. Also ich verstehe natürlich, dass nach außen, ich habe die vielen Follower und SK Laser nicht, schon klar. Liegt aber eher daran, dass die Menschen halt gerne Menschen folgen und nicht so super interessant finden, was auf Unternehmensseiten gepostet wird. Außer du heißt jetzt Apple oder sowas, klar. Und also das, was wir da machen, hilft SK Laser. Wir gewinnen dadurch Leads und damit auch Kunden, neue Mitarbeitenden und kriegen einfach eine Brand Awareness. Und das bringt uns sehr viel. Also wir sind traditionell immer auf Messen unterwegs als Aussteller und konnten das aber reduzieren, was eines unserer Ziele war. Und sind jetzt bei 4 Messen, die wir dieses Jahr als Aussteller besuchen. Das ist echt super. Wir kommen von 13 Messen, die wir als Aussteller besucht haben, 2019.
Social Selling sagst du ja dazu. Das klingt so, wie du das jetzt beschreibst, als sollte das noch eher ausgedehnt werden.
Für mich oder für andere Mittelständler?
Vielleicht auch generell für Mittelständler. Aber du sagst ja, es ist auch für SK Laser positiv.
Ja, also ich mache das ja nach wie vor weiter. Das hat auf jeden Fall eine hohe Priorität für mich, dass da regelmäßig der Content kommt, dass da qualitativ hochwertiger Content kommt, dass ich den Leuten wirklich so Infotainment bieten kann. Also ich habe nicht vor, da jetzt zu schrumpfen, ja, wenn das die Frage ist.
Oder nochmal neue Formate dir einfallen zu lassen.
Ja, also wir möchten dieses Jahr jetzt ein bisschen mehr auf unsere YouTube-Videos achten. Das machen wir jetzt schon ziemlich lange mit den YouTube-Videos, sogar schon länger als LinkedIn. Aber hatten das ein bisschen schleifen gelassen eine Zeit lang. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn wir das cool angehen, da doch das auch nochmal gut ist fürs Unternehmen, ja.
Aber der Vater lässt sich da nicht integrieren.
Oh doch, mein Vater ist auch immer wieder zu sehen, muss mal gucken. Also mein Vater war ja derjenige, der als erstes die Idee hatte, bei YouTube überhaupt solche Videos hochzuladen. Da gibt's dann so Videos, da bin ich noch in der Schule und erzähle dann was über den Laser. Also er hatte damals auch schon mich als Hauptdarstellerin außer Koran. Und das mit LinkedIn kam dann von mir, das war mein Impuls und mir macht es auch super viel Spaß. Und ja, mein Vater hat dann auch schon, keine Ahnung, 5 Beiträge vielleicht oder so oder auch ein paar mehr gepostet. Das ist aber nicht so sehr sein Ding. Und man muss eine Sache sagen. Als ich ins Unternehmen gekommen bin, da war mein Vater das Gesicht des Unternehmens. Von Messen und so weiter kannte man ihn. Und für mich war es schon eines der großen Ziele, dass ich zum Gesicht des Unternehmens werde. Weil das natürlich auch in der Nachfolge wichtig ist, dass die Kunden dich als SK-Laser Geschäftsführerin wahrnehmen und auch die Lieferanten. Und da hat LinkedIn mir sehr mitgeholfen.
Und du bist jetzt schon das Gesicht des Unternehmens.
Ich denke schon, ja.
Ist LinkedIn auch so ein bisschen für dich ausbrechen aus der ländlichen Gegend, wo SK Laser ist, in die große weite Welt?
Moment mal jetzt. Ich selbst komme aus Wiesbaden. Also ich bin, mein Geburtsort ist Wiesbaden. Und das muss jetzt klar dementiert werden. Eine lebendige, attraktive Landeshauptstadt und Nordenstadt ist im Ländsche. Also das ist etwas östlich von Wiesbaden. Ja. Aber ist jetzt nicht wirklich provinziell. Das kann man nicht sagen.
Nee. Also ich wohne auch in Wiesbaden. Ich bin in 11 Minuten von zu Hause bei der Firma. Also ich denke, das kann man nicht Land bezeichnen. Außerdem sind wir im Rhein-Main-Gebiet. Da ist sowieso so nichts mit Land. Also, wie soll ich sagen, ich habe ja davor in Frankfurt gewohnt und das habe ich sehr genossen und Frankfurt ist natürlich noch mal größer als Wiesbaden. Ich bin aber ziemlich happy in Wiesbaden. Mhm. Also ich wollte nicht den langen Pendelweg, deswegen bin ich nach Wiesbaden gezogen und LinkedIn ist für mich, nö, also nicht der Kontrast. Also ich fühle mich hier nicht auf dem Land, deswegen ist es kein Kontrast dazu. Aber es ist eine tolle Ergänzung so nochmal zum Job. Es ist auch ein bisschen kreativ, weil ich da meine Texte schreibe und mir überlege, was ich da so für Content mache. Ich mache das ja nach wie vor selber alles. Ich finde das eine coole Abwechslung.
Das passt ja auch gut zu Familienunternehmern, diese regionale Verbundenheit. Kunst und Innovation ist ja auch ein guter Match. Ich höre raus, der Lokalpatriotismus ist auch komplett gegeben.
Der ist total gegeben bei Wiesbaden bei diesem Thema.
Sehr gut, Stichwort
Optimist. Ich habe dich eingeladen, mal hinzukommen, gemeinsame Führung zu erleben.
Ja, am besten
nicht
herzlich beide.
Willkommen, auch bei SK Laser.
Ja, sehr gut, das nehme ich gerne wahr.
Das integrieren wir noch.
Jetzt haben wir natürlich, das ist ja auch was Optimistisches für mich, vielen Dank und ein positiver Ausblick. Jetzt hören wir sehr viel Negatives aktuell, du liest es ja auch aktuell oder wir alle. Was war denn der Ratschlag, der dir zuletzt Mut gemacht hat, Dina?
Wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ist wirklich das, was ich als negativ und ja, wo ich mir wirklich Sorgen mache. Ne? Mhm. Wir sind Mitglied im VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer. Und wenn ich mir da die Quartalszahlen anschaue, wenn ich mir da die Jahreszahlen 2023 anschaue, dann ist das ziemlich herb. Das sind bei den Auftragseingängen 2-stellige Rückgänge. Das ist echt bitter und das macht mir Sorgen. Lichtblick ist, wenn ich mir dann unsere Zahlen angucke und sehe, dass wir da irgendwie nicht dabei sind, zum Glück. Bisher, ja, Klopf auf Holz. Aber da muss man natürlich immer weiter dran arbeiten, immer dranbleiben, um weiter eine gute Entwicklung zu machen. Mhm. Wenn ich jetzt ein bisschen größer aufspanne, dann mache ich mir Gedanken darüber, über die Stimmung in unserer Gesellschaft. Also da gibt es so viele Stimmungen, die mir so viele Sorgen machen. Von dem Selbstverständnis unserer Gesellschaft, von den politischen Richtungen, die damit reinkommen. Das ist für mich alles schwierig. Und ich merke auch, dass das für die Leute viel hoch und runter ist, viel eine gewisse Richtungslosigkeit, die es gibt. Es ist schwierig, Halt zu finden in solchen Zeiten und auch bei solchen gesellschaftlichen Umbrüchen, die stattfinden. Und das ist etwas, was mir Sorgen macht, auch wenn ich mir jetzt gesamtwirtschaftlich eben Deutschland anschaue, weil natürlich Gesellschaft und Wirtschaft eng zusammenhängen. Was mir einen Lichtblick gibt, meine Mutter hat das irgendwann mal, da war ich noch kleines Kind, hat sie gesagt, wichtig ist, dass man für seinen eigenen Kreis das Beste gibt und da schaut, dass es gut läuft. Und wenn ich mir jetzt anschaue, dass wir bei SK Laser hier ein wirklich gutes Team haben von extrem motivierten Leuten. Ich hatte gerade noch mal ein Produktionsmeeting und die Leute wollen ihren Job richtig gut machen. Die möchten Verbesserungen anbringen, die machen gute Vorschläge. Das ist was mich wirklich, ja, sehr positiv nach vorne schauen lässt, wo ich auch weiß, dass wir hier ein starkes Team haben, was auch zusammenhält, wenn es irgendwie mal, keine Ahnung, eng mit den Lieferterminen wird oder sowas. Das ist gut. Und wir hatten vorhin über meinen Mann gesprochen. Mein Mann ist ja ganz anders als ich unterwegs. Der ist ja Softwareunternehmer und Startup-Gründer und hat da ein tolles Investment auch bekommen letztes Jahr. Und wenn ich mir das anschaue, das gibt mir schon auch ziemlich viel Zuversicht. Wenn ich sehe einmal, wie Leute wirklich Bock haben, neue Software zu erschaffen und da eine Branche voranzutreiben. Und genauso, dass es da dann Investoren gibt, die sagen, hier, das ist gut und unterstützenswürdig. Also das sind Dinge, wo ich so denke, okay, cool, es geht voran.
Dina, zum Schluss, hast du denn auch einen Rat für uns? Welchen Familienunternehmer, welche Familienunternehmerin würdest du denn gern mal hören in diesem Podcast Schlaflose Nächte?
Also ich habe es schon oft gesagt, ein Riesenvorbild für mich war besonders am Anfang, wo ich so als Frau ins technische Unternehmen, Familienunternehmen reingekommen bin, Isabel Grupp von Plastromeier, ja, die, wie ich finde, einfach einen tollen Job macht und ja ganz wunderbar in so einem B2B-technischen Bereich das Unternehmen wuppt. Habe ich riesen Respekt vor, was sie da macht.
Okay.
Haben wir eine Aufgabe.
Gut, vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, wir sind am Ende unserer Diskussion, unserer Erörterung, unseres Gesprächs angelangt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir haben einiges gelernt über Nachfolge. Das war ja unser zentrales Thema. Wir haben gesehen, dass es sich empfiehlt, ein Modell zu entwickeln, das auch zeitlich zu staffeln, offen zu kommunizieren zwischen dem Altunternehmer und der neuen Unternehmerin, dem neuen Unternehmer, und dass auch externe Hilfe in dieser Frage enorm hilfreich sein kann. Das war ein toller Blick, glaube ich, in die Praxis. Vielen Dank, Dina.
Ja, ich habe zu danken.
Ja, ebenfalls vielen Dank, Dina. Schön, dass du uns auch diese Einblicke gegeben hast. Ich nehme die Einladung sehr gern an, in die Metropolregion Wiesbaden zu reisen und die
Jetzt hast du's.
Die Führung durch euch beide zu genießen, wird ein absolutes Highlight werden. Und ja, an euch, liebe Zuhörerinnen, auch nochmal vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wir möchten euch natürlich auch einladen, über ähnliche Themen nachzudenken, eure Gedanken mit uns zu teilen, was auch eure größten Herausforderungen waren, was euch schlaflose Nächte gekostet hat, welche Momente ganz anders hätte laufen können. Und ihr könnt uns gerne auch schreiben. Wir werden die Nachrichten natürlich lesen und in diesem Podcast bei gegebener Zeit auch beantworten. Wenn ihr gerne mit oder über uns diskutieren wollt oder Fragen habt, die wir gemeinsam hier besprechen können, lasst es uns gerne wissen und schreibt uns gerne eine Nachricht an schlaflosenächte@unternehmertum.de. Ihr findet natürlich diese Adresse, wie gehabt, in den Shownotes. Insofern vielen Dank fürs Reinschalten. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Schlaflose Nächte ist eine Produktion der Unternehmertum in Zusammenarbeit mit Looping One. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.